Lachs Brunch, der Literaturschnack mit Nefeli Cavouras und Anselm Neft.
Hallo und herzlich willkommen zu Lachs Brunch Folge 62. Hallo Nefeli.
Hallo Anselm.
Schön, dass wir hier an den Mikrofonen sitzen können heute und das auch nicht zum ersten Mal.
Hier ist schon einiges schiefgegangen. Wasser wurde verschüttet, Mikro hat nicht aufgenommen.
Die Bahnen haben Mist gebaut, wir haben Mist gebaut.
Wir haben Mist gebaut.
Sind zum Flughafen gefahren. Wir nehmen jetzt den Teil mit Thomas Gardi und seinem Roman Liefern also noch einmal auf. Ich bin gespannt, was wir diesmal für einen Quatsch erzählen. Nefeli, was für ein Buch hast du mitgebracht?
Quatsch. Also, ich habe mitgebracht das Buch Liefern von Thomas Gardi. Und wie der Titel schon verrät, es geht um Liefern, also vor allem um Essenslieferanten und zwar in unterschiedlichen Städten. Dieses Buch beäugt in unterschiedlichen Kapiteln, das sind 6 lange Kapitel, unterschiedliche Menschen, die von Delhi, Tel Aviv, Buenos Aires, Berlin und Istanbul irgendwie zusammenhängen und zwar hängen sie durchs Essenliefern zusammen. Da ist jetzt ein Beispiel, Philmon am Anfang, der aus Eritrea stammt und nach Tel Aviv geflüchtet ist. Und
weil er nicht zum Militärdienst will, ne?
Genau.
Was in der Diktatur auch sehr vernünftig ist, ja.
Ja, und arbeitet in Tel Aviv als Lieferant, um dort Geld zu sammeln, weil er eigentlich vor allem nach Berlin möchte, wo seine Frau und seine Tochter, die er seit der Geburt auch nie kennengelernt hat, also er hat seine Tochter noch nie live gesehen, er will dahin. Weiterkommen. Und dann gibt's noch andere Kapitel, zum Beispiel eben aus der Sicht von Nina, das ist die Deutschlehrerin von Philmons Frau, die nach Delhi reist, um sich dort in einen Mann zu verlieben, in Argentinia, Ramon. Und mit dem passiert auch was, was auch wiederum mit einem Essenslieferanten zu tun hat. Und dann gibt's in der Mitte ein Kapitel, Mimesis, was so ein bisschen aus dem ganzen Buch heraus nicht ragt, aber so ein bisschen so bricht auch formal, was aus der Ich-Perspektive ist. Und zwar, es geht es um den Erzähler. Der Erzähler fährt nach Istanbul, nachdem er vorhat, mit einem befreundeten Autor Geld, das sie durch Gaunerei eigentlich quasi bekommen haben, zu verprassen.
Ein Literaturpreis.
Genau, ein Literaturpreis.
Soll vergeben werden und der eine ist in der Jury.
Der Erzähler ist in der Jury
und der andere hat sich beworben.
Richtig.
Und dann sagt er, eigentlich geht das ja nicht, ich müsste dir ja jetzt sagen, dass ich in der Jury bin und dann kommen sie aber auf die Idee, dass sie einfach halbe machen. Also er gibt ihm den Preis und dann machen sie halbe und fahren mit dem Geld nach Istanbul, um sich Haare transplantieren zu lassen auf ihre beginnenden Glatzen.
Und das ist grandios lustig, das möchte ich hier schon mal verraten. Und dann gibt's aber noch, es sind eben 6 Kapitel. Also man merkt jetzt erstmal, das klingt alles ein bisschen wirr und hängt aber trotzdem alles zusammen. Es ist quasi die Globalität der Welt als Dorf erzählt, wenn man so möchte. Und dieses eine Kapitel, von dem ich gerade erzählt habe, hat auch nochmal eine andere Besonderheit, denn es ist aus dem Hebräischen und von und in Zusammenarbeit mit Anne Birkenhauer entstanden. Also Thomas Gardi hat das auf Hebräisch geschrieben und Anne Birkenhauer hat das quasi übersetzt. Die anderen Teile hat er selber auf Deutsch geschrieben.
Aber da hat sie, glaube ich, auch ein bisschen
mitgearbeitet
daran
oder sein
geholfen, dass das irgendwie ein rundes Deutsch ist, weil er, glaube ich, Deutsch als Muttersprache nicht 100% beherrscht. Ne?
Nee, genau. Thomas Gardi kommt aus Galiläa, lebte als Schriftsteller in Wien, in Jerusalem und heute eben in Berlin. Es ist jetzt mittlerweile sein 4. Roman. Sein letzter Roman, Eine runde Sache.
Ich dachte, das wäre schon der 5., aber ist auch egal.
Also ja,
er ist schon Autor. Der Junge ist auf einem guten Weg.
Genau, hat schon einige Romane. Ich entschuldige mich, falls das falsch war. Vielleicht habe ich mich verzählt, aber ich möchte auf den letzten Roman auf jeden Fall kurz eingehen. Mit dem hat er nämlich den Preis der Leipziger Buchmesse erhalten. Eine runde Sache war das. Und der ist auch mehrsprachig geschrieben, also ist auch formal auffällig. Genau, und für diesen Roman hat Thomas Gardi über 3 Jahre auf jeden Fall in 6 Städten vor Ort recherchiert und auch Interviews mit Lieferanten auch geführt. Und ja, ich dachte, ich bringe diesen Roman mit, der eben jetzt gerade bei Tropen erschienen ist.
Was hat dich dazu motiviert, den mitzubringen?
Also
genau diesen.
Diesen.
Unter all den Büchern, die man mitbringen kann.
Das stimmt, man kann viele Bücher hierher liefern lassen. Ha, 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 ha. Ich hatte in Hamburg eine oder ich war Mitorganisatorin von einer mehrsprachigen Lesereihe bis vor ein paar Jahren, Hafenlesung hieß die. Und da hatten wir einmal Thomas Gardi, 2022 war das, nachdem er den Preis bekommen hat, zu Gast. Und er ist mir schillernd in Erinnerung geblieben. Mhm. Und ich finde, das Wort schillernd trifft auch auf ihn zu.
Das ist so ein Typ, der könnte auch Hawaii-Hemden tragen, ne?
Der trägt auch, der hatte bei der Hafenlesung ein Hawaii-Hemd an, der hat oft gerne Hawaii-Hemden an. Und
lange schillernde Locken, offenes Gesicht.
Ich glaube, es ist der einzige Mann, bei dem Hawaii-Hemden nicht albern aussehen.
Ja.
Und
ja,
trotzdem,
das passt, ne?
Ja, das passt irgendwie zu ihm. Und ich war ganz gespannt auf diesen Roman und dachte dann aber auch vor allem bei dem Thema des Romans, jawohl, ich glaube, bei anderen Autoren würde ich das nicht so gerne lesen, weil ich Angst hätte, dass ich das furchtbar fände. Aber ihm traue ich das zu. Und der andere Grund, warum ich dachte, das Thema will ich auch gerade irgendwie genauer angucken, ist, dass ich mir den Vorsatz genommen habe, dieses Jahr freundlicher zu sein und vor allem freundlicher zu Dienstleistern zu sein.
Okay, ich gucke jetzt immer noch verblüfft, aber natürlich hast du das eben auch schon gesagt. Und eben war ich dann wirklich verblüfft. Jetzt ist es schon ein bisschen was anderes, aber das wundert mich halt, weil ich dich immer freundlich erlebe und dich, also ich glaube, so fast noch nie unfreundlich erlebt habe. Höchstens mal nach Poor Things, nach dem Film, wo ich meinte, ich fand den nicht ganz so gut und du meintest, jetzt reicht's aber mal, der Film ist super und dies und das und jenes. Ne? Also dann, weil ich deinen Landsmann, den Latimos,
also bitte.
Der Effekthascherei bezichtigt habe, das gab ja fast schon einen Streit, das war richtig schön. Aber,
das hat dir Spaß gemacht, was?
Das hat dir Spaß gemacht. Aber sonst kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie du gerade zu fremden Menschen, die was für dich tun, unhöflich oder gereizt bist. Und das hat mich eben echt gewundert. Und dann hast du aber gesagt, ja, dass du manchmal einfach auch genervt bist, wenn du ungeduldig bist. Und so.
Genau,
ja.
Und ich glaube nicht, dass ich das unbedingt nach außen hin zeige, weil ich wahnsinnig bemüht bin, höflich zu sein. Aber es gibt trotzdem noch einen Unterschied zwischen höflich sein und freundlich sein.
Und du möchtest freundlich sein.
Und ich möchte freundlich sein, weil ich das doof finde, wenn ich eigentlich Menschen, die ja einfach nur ihren Job machen, das kann ja auch in der Supermarktkasse sind, wenn ich denen nicht freundlich begegne, auch von der Haltung her, weil ich mir denke, die kriegen jeden Tag irgendwie so scheiß Launen irgendwie ab.
Ja.
Und ich merke auch, dass oft mir irgendwie die Ressourcen fehlen, gerade zu unbekannten Menschen. Das kann auch einfach tatsächlich auch eine obdachlose Person sein, die um Geld bettelt.
Ja.
Selbst wenn ich gerade nichts mithabe, dass ich nicht einfach nur weggucke.
Mhm.
Und ich merke manchmal, das passiert mir und dann schäme ich mich so unfassbar, weil ich mir denke, mein Gott, jeder Mensch hat Freundlichkeit verdient. Und beziehungsweise anders gesagt, ich denke momentan viel darüber nach, dass Freundlichkeit ein Privileg ist. Also du musst es dir leisten können, die Ressource zu haben, freundlich zu sein.
Ja.
Und eigentlich auf dem Papier so gesehen habe ich die Ressourcen. Ich muss niemanden zu Hause pflegen.
Mhm.
Ich habe irgendwie eine Struktur, die funktioniert. Es gibt keinen Grund, warum ich zu irgendjemandem.
Du stehst nicht mit dem Rücken zur Wand.
Genau.
Ne? So.
Es gibt keinen Grund, warum ich eigentlich unfreundlich sein sollte.
Ja.
Und das war auch so mit ein. Ich habe jetzt nicht irgendwie gedacht, dass so der Roman Liefern irgendwie ein moralischer sei. Und ich bin auch sehr froh, dass das tatsächlich kein Moralapostel-Roman ist. Aber ich dachte, es hilft mir vielleicht auch ein bisschen mal eine andere Lebensrealität mir anzugucken.
Ich fasse mal zusammen.
Ja, bitte.
Aufgrund deiner Selbsttherapie hin zu einer freundlicheren Person hast du gedacht, ich lese jetzt mal dieses Selbsthilfebuch vom Thomas Gardi und press das meinem guten Freund und Lachsbranche-Kollegen Anselm rein. Sehe ich das richtig?
Abliefern nennt man das.
Eiskalt abgeliefert, Nefeli. Ja, also das Thema Freundlichkeit finde ich super interessant. Ich selber habe mir nicht vorgenommen, dieses Jahr freundlicher zu werden.
Sondern dass andere dir gegenüber freundlicher sein sollen.
Ja, das habe ich mir fest vorgenommen. Andere sollten mal viel freundlicher zu mir sein. Nee, aber das ist ein Thema, wo ich oft drüber nachdenke, weil ich mich oft nicht so, ich sag's mal, so in meiner Kraft fühle ein Stück weit. Und wenn ich so im Supermarkt bin, ich bin müde, ich bin gereizt und dann atmet mir jemand in den Nacken und dann drehe ich mich um und sage, können Sie bitte 2 Schritte zurückgehen? Und dann guckt er mich an wie ein Ofen oder keine Ahnung, oder so, wäre selber ein Ofen. Und ich denke so, Alter. Und du hast eben gesagt, alle Menschen verdienen das, dass man freundlich zu ihnen ist. Das habe ich noch nie gedacht. Ich finde, viele Menschen verdienen das nicht. Aber ich versuche immer, gerade zu Leuten, die im Dienstleistungsgewerbe sind und die nicht wegrennen können von mir, die mir was liefern oder die mir Schuhe verkaufen oder die als Klofrau irgendwo stehen, wo ich gerade im Supermarkt rein will oder in so einem Kaufhaus, ne, immer höflich zu sein. Freundlich gelingt mir nicht immer, weil ich einfach keine freundliche Stimmung habe oder vielleicht auch nicht so zutiefst freundlicher Mensch bin. Und ich merke auch das leicht Gestellte dieser Höflichkeit. Mhm. Das kommt aber auch dadurch zustande, dass mich das stresst, dass Menschen in einer schlechteren Situation sind als ich. Das stresst mich schon.
Ja,
ja, also ich ärgere mich eigentlich schon, dass es so ist und dass da so eine Asymmetrie entsteht, dass jemand von mir Geld will und ich habe das Geld und damit dann irgendwie cool umzugehen, ist etwas, was ich auch immer wieder übe. Das kann ich auch ganz gut. Also ich kann das mit Menschen, die betteln oder mit Menschen, die irgendwie mir Essen bringen, was ja ein bisschen was anderes ist, total gut. Ich bin eher unfreundlich gegenüber Menschen, die bestimmte Grenzen im öffentlichen Raum überschreiten. Und ich wünsche mir aber, ich wäre da so cool wie Hugh Grant oder Tom Cruise als Filmfiguren. Ich meine, es sind nicht die realen Menschen, die kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wie die wirklich sind. Aber diese Filmfiguren, das stelle ich mir manchmal vor, oh, das muss so geil sein, wenn jemand dir so in den Nacken atmet und du drehst dich um und sagst, Entschuldigung, ich hoffe, ich bin Ihnen nicht zu nah oder so. Ne? Mhm. Also dieses elegante, englische, bisschen Understatement.
Lässigkeit,
Freundlichkeit und so eine entwaffnende Freundlichkeit. So ein Tom Cruise-Lächeln. Ich weiß, viele hassen ihn. Ich finde ihn ja ganz geil, weil ich auch Mission Impossible so geil finde. Aber ich stelle mir vor, ein Lächeln von dem und die Leute tauen direkt auf und sagen, komm, ja, Schwamm drüber, aller Streit ist vergessen, weil das so entwaffnend auch ist. Und das würde ich gerne auch können. Und sehe mich dann eher so als kleines, blödes Rumpelstilzchen da.
Oh
so,
nein.
Ja, so.
Aber so bist du doch auch nicht.
Nein, aber ich bin jetzt auch nicht so freundlich wie du. Du bist viel freundlicher als ich, zu allen.
Ich glaube, du bist einfach direkter.
Ja, ich bin direkter.
Das ist, glaube ich, der Unterschied.
Ja, du bist Fränkin, ich bin Rheinländer, da haben so wir auch schon, haben die ganze, schon. Das ist die ganze Geschichte.
Ja, und andere Menschen
Frau,
sind
Mann,
Hamburger.
Hamburger, naja. Ja. Okay, wir verzetteln
aber,
uns hier.
Naja, was ich aber trotzdem gerade interessant finde, und zwar, also Thomas Gardi hat ja dieses Buch auch irgendwie geschrieben, nachdem er sehr viele Interviews geführt hat. Und er hat auch teilweise auch Geschichten verwendet, von also die ihm erzählt worden sind.
Von
realen Lieferanten. Und ich finde aber auch, weil ich das Gefühl habe, dass wir schon gerade jetzt auch in persönliche Sachen erzählen, also auch wirklich halb intime Sachen. Ich finde, Thomas Gardi öffnet einen auch so ein bisschen, dass man auch sich ihm anvertrauen möchte.
Das Buch oder der Mann, der Autor?
Ich sag mal beides.
Mhm. Ja, du hast den Autor ja auch kennengelernt bei der Hafenlesung. Ne? Ich habe ihn nur in einem Video gesehen. Es gibt so vom Literaturhaus Berlin, glaube ich, so ein anderthalbstündiges YouTube-Video. Da kann man ihn live erleben in seinem Hemd.
Das berühmte
Und ich
Hemd.
Kann mir schon vorstellen, dass das jemand ist, der so bodenständig und zugänglich wirkt und offen, dass der Hemmschwellen abbaut, dass man sich dem eher öffnet. Das kann ich mir gut vorstellen. Deswegen das, was du sagst, ja. Und das Buch lädt sicherlich dazu ein, mit sich selbst oder mit anderen darüber zu sprechen, wie man denn mit den prekären Arbeitssituationen von anderen, die man teilweise nutzt oder mit denen man auf zig Weisen verflochten ist. Es kommen jetzt zum Beispiel auch diese Blumenplantagen in Kenia vor, am Ende, wo dann vom Valentinstag besonders viel Arbeiter und Arbeiterinnen gebraucht werden. Es gibt sicherlich auch bei Amazon arbeitende Menschen, die von denen wir alle schon mal in irgendeiner Weise abhängig gewesen sind oder profitiert haben, deren Arbeitsweise wir aber nicht kennen, dass das Buch einen auf jeden Fall dazu einlädt, sich darüber Gedanken zu machen, darüber reden zu wollen, wie man so selber damit umgeht.
Wie hat dir denn das Buch gefallen?
Stimmt, also wir haben jetzt echt super lange geredet und noch gar nicht darüber, wie ich das Buch fand.
Richtig.
Ich fand's mittel. Also zumindest am Anfang, als ich so die ersten 50 Seiten gelesen habe, habe ich gedacht, ja, ich weiß nicht, ob das nicht einfach mir lieber als ein erzählendes Sachbuch oder ein Essay wäre. Warum ist das jetzt ein Roman? Warum diese fiktive Form? Denn ich fand jetzt die Sprache eher funktional und unauffällig und die Charaktere, also in dem ersten Kapitel sind das Philmon und Daniat, ich fand, das waren eher Typen als so richtige individuelle Charaktere. Dann habe ich weitergelesen, weil ich ja auch musste, und habe mich dann gefragt, würde ich das Buch freiwillig weiterlesen, wenn ich es nicht für Lachsbunch besprechen müsste? Also ja, keine Ahnung. Und je weiter ich aber las, desto besser hat es mir gefallen und desto besser bin ich da reingekommen und habe auch die Qualitäten des Buchs immer mehr schätzen können. Und spätestens ab dem Kapitel Mimesis hatte es mich dann, wo dann dieser Ich-Erzähler kommt, da ist auch die Sprache nochmal eine andere. Du hast ja gesagt, aus dem Hebräischen übersetzt. Das ist dann auch, die Sätze sind deutlich länger und verschlungener und komplexer. Ist trotzdem immer noch recht leicht zu lesen. Und dieser Ich-Erzähler, der macht sich ja indirekt ganz schön über sich lustig und seine Zunft. Und interessanterweise ist das aber auch die für mich am greifbarsten Figur. Und da habe ich dann gedacht, du wünschst dir so Individuen. Und das ist ein Privileg, ein Individuum zu sein, weil wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst und du bist vielleicht Flüchtling und du arbeitest jeden Tag 11 Stunden und lernst dann noch nebenher Deutsch oder machst noch eine Ausbildung oder bist alleinerziehende Mutter wie die Sachin in Indien, da ist für persönliche Meisen, Neurosen, Wünsche, Ängste jetzt nicht so viel Platz und für diese, das, was ich Individualität nenne. Mhm. Wenn ich diese Jobs hätte, dann wäre ich auch irgendwann, wenn man mich über mich erzählen würde, würde man sagen, ja, das ist halt so ein Typ, der macht das und der ist entweder wacker oder nicht. Und wenn ich nicht wacker bin, dann gibt es auch nicht lang was zu erzählen, weil dann schaffe ich es nicht. Oder ich bin so wie die Menschen hier in dem Buch, die wirklich tapfer sind und irgendwie auch optimistisch, die tun, was in ihrer Macht steht, die sich nicht beklagen. Also es ist ein Buch, das, wo man denkt, puh, das klingt anstrengend, aber es ist erstaunlich wenig Klage da drin.
Ja.
Und es ist auch teilweise auch Lebensfreude oder Spaß. Ja. So. Und ich habe dann gedacht, das ist einfach so gut gemacht, wie man in diese Arbeitswelten reinkommt, weil das, obwohl ich das so nicht kenne, ich habe natürlich auch schon verschiedene Jobs gemacht, auch beknackte Jobs, auch anstrengende Jobs, auch harte Jobs, aber es war jetzt nie so eine Notwendigkeit wie für diese Leute hier und ich hätte immer, wenn mich einer bedroht hätte, sagen können, nö, dann lasse ich das eben, das ist schon mal ein bisschen ein Unterschied, die Zwangslage war eine andere, aber trotzdem konnte ich das immer nachfühlen, also ich konnte jede einzelne Station, ob das jetzt in Delhi oder da in Naivasha war, irgendwie teilen und bin damit dann diesen Menschen und ihren Arbeitswelten und auch ein bisschen diesen Kulturen näher gekommen, weil das so elegant komponiert ist, dass die Recherche nie wie raufgepropft klingt. Das ist nicht so, ich habe von Wikipedia jetzt mal die typischen Lebensmittel in Kenia abgeschrieben, sondern das fügt sich so ganz organisch in den Text. Also ein Beispiel ist, es gibt einen Xervo, der ist aus Venezuela mit seiner Mutter schnell nach Buenos Aires, weil es in Venezuela einfach nicht gut ist. Der ist homosexuell und der arbeitet einmal als Kurierfahrer für irgendein Yam-Yam, Indigo oder wie die hier immer heißen, das ist ganz lustig, auch die Namen. Und andererseits verdient er sich Geld mit so einem Kryptowährungsspiel, dafür braucht er aber sein Handy. Und dieser Xervo geht dann zu einem Fußballspiel von einem Buenos Aires-Verein und da wird so im Nebensatz gesagt, dass er so wie viele Venezuelaner Arteria Zuliana, schon von Kindesbein an die Fußballspiele von Argentinien und Brasilien immer geguckt hat. Dann dachte ich, das sind so Infos, die wirken so aus dem Leben gegriffen und so, als ob man da einfach die Kulturen und die Menschen kennt. Und zwar nicht nur in Buenos Aires, wo das dann spielt, sondern sogar ein Eingewanderter aus Venezuela. Und solche Sachen gibt es einige, die so ganz lässig sind, dass man denkt, oh, der Gardi kennt sich aus.
Ja.
Oder es ist einem auch egal, wer der Gardi ist, so tief ist man dann da drin.
Ja.
Und das fand ich ziemlich super. Und da musste ich denken an einen großen Romancier des 19. Jahrhunderts, Emile Zola, der ein halbes Jahr mit Bergarbeitern gelebt hat und mit den Familien von denen, um ein Buch wie Germinal schreiben zu können, wo er auch aus verschiedenen Perspektiven einen großen Bergarbeiteraufstand in Nordfrankreich schildert. Und der hat auch einen Roman geschrieben wie Das Geld, da hat er auch sehr viel über das Bankwesen recherchiert und so. Und das ist eine bestimmte Tradition des Rechercheintensiven, journalismusnahen Schreibens, die der Gardi hier, die ich finde, ziemlich gut macht. Und jetzt am Ende würde ich sagen, ich fand es erst mittelmäßig, musste reinkommen, würde jetzt aber das Buch eigentlich jedem und jeder empfehlen.
Das ist ja schön.
Ja.
Das ist ja
wie ist es dir denn gegangen beim Lesen? Vielleicht fandst du es ja anfangs super und nachher mittel.
ich fand es ein anstrengend zu lesendes Buch, was einfach damit zusammenhängt, dass es sehr viele Figuren sind. Und ich immer eine Schwierigkeit damit habe, wenn ich mich auf viele Figuren gleichzeitig einlassen muss oder Figuren kommen.
Es wechselt ja eher.
Ja. Und dann kommen die aber teilweise wieder und das strengt mich an. Also mehrere Figuren innerhalb von einem Buchdeckel, zwei Buchdeckeln strengt mich immer ein bisschen an, weil es löst bei mir so eine Unruhe beim Lesen aus.
Wir kommen
aus.
Ja noch zu die Wand.
Ja, das ist quasi das Gegenteil. Und trotzdem war ich immer im Sog. Mhm. Also ist eigentlich bei jedem Kapitel dachte ich immer, ach Mann, ich habe mich jetzt gerade in das andere Kapitel so eingelebt, ich möchte eigentlich gar nicht, dass ich jetzt wieder mich auf eine neue Figur einlassen muss. Und jedes Mal war es aber so, dass ich sehr schnell drin war und sehr schnell auch die ganze Umgebung und die ganzen Atmosphären sehr gespürt habe. Also so die Welt kam mir wirklich plötzlich als Dorf vor, wo ich dachte, man kann einfach mit dem Auto quasi von Delhi nach Berlin fahren.
Ja.
Wo alles so nahbar ist und trotzdem alles so unterschiedlich ist. Ja. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich lerne oder ich rieche sogar die Orte und das aber beiläufig, ohne dass es so journalistisch erzählt ist, sondern es ist wirklich literarisch erzählt, wie man in anderen Orten lebt. Und dann ist es ja noch trotzdem noch eine große Überraschung, dass diese Arbeit der Essenslieferanten, egal wie unterschiedlich die Orte sind, immer die gleiche ist.
Weil du gerade gesagt hast, es ist nicht journalistisch, sondern literarisch erzählt und ich etwaigen Fragen unseres Freundes Oskar Piekser von der Zeit vorbeugen will.
Ja.
Was ist der Unterschied für dich zwischen journalistisch und literarisch?
Oh, das ist so eine fiese Oskar Piekser-Frage.
Naja, du hast es gesagt, ne?
Ich glaube.
Ich finde es nämlich beides nicht so sehr. Ich finde, es ist nicht so journalistisch nach dem Motto, dass er so ganz viele Zahlen und Fakten unterbringt und dann immer so die Strukturen beleuchten will, sondern er bleibt schon an den Charakteren dran.
Ja.
Das könnte man als literarisch bezeichnen, aber gleichzeitig ist die Sprache selten poetisch. Manchmal vielleicht ein bisschen, aber eigentlich ist sie eher funktional, eine Gebrauchssprache, die schnell und leicht zu lesen ist.
Das finde ich nicht. Ich finde, die Sprache, die hat was zwar Funktionales, aber hat immer was leicht Humorvolles oder leicht, also ich will fast sagen, Menschenfreundliches.
Das passiert ja sogar manchmal Journalisten.
Aber den Schlechten.
Ja, okay, Tagesbürger, nimm das. Nein.
Jetzt haben wir gar keine Schäume. Nee, ich glaube, das, was ich finde, dass der, dass es nicht journalistisch ist, weil es nicht beobachtend ist, sondern es ist wirklich quasi, als wäre ich in den Figuren drin und daraus erzählend.
Okay.
Und Journalismus muss natürlich auch, glaube ich, ich habe keine Ahnung von Journalismus.
Aber Journalismus wäre so, Sachin steht morgens um 8 auf, sie zieht sich ihren Sari an, aber dann muss sie den Motorradhelm gleich dazu packen, weil sie auf die A38 fährt mit ihrem Kind hinten drauf.
Du bleibst
der
quasi,
Honda Wind.
Genau, du bleibst quasi von außen, beobachtest die Leute und lernst die quasi dann in ihrem Kosmos, in ihrem wir in ein Aquarium reingucken. Du darfst dann beim Journalismus quasi in das Aquarium der Leute reingucken.
Aber du bist
dann
nicht der Fisch.
Du bist nicht der Fisch. Und schon bei Tumagadi bin ich der Fisch.
Das wird immer besser. Eben hast du diesen schönen Satz gesagt, jetzt verlieren wir alle Scheu. Und jetzt sagst du schon, bei Tumagadi bin ich der Fisch.
Aber ich meine es so. Ja. Und ich war selten so selbstbewusst wie jetzt gerade.
Ja, gut, gut.
Aber das ist wirklich diese Kunst, dass er das schafft, mich quasi von Kapitel zu Kapitel in ein anderes Aquarium reinzustecken. Und jedes
mal schwimmen zu lassen.
Und immer schwimmen zu lassen. Und ich ertrinke nie.
Oh, noch ein Kaffee für Frau Kavuras, bitte. Ja, okay. Ja, ich glaube, dass da kann ich was mit anfangen. Ich glaube auch, dass das nicht journalistisch geschrieben ist, im engeren Sinne. Ich fand es auch nicht so literarisch, weil es auch nicht so, weil die Sprache sich nicht in den Vordergrund drängt und auch die Tiefe der Charaktere nicht ausgelotet wird. Dafür ist dann das, was an der Oberfläche passiert, doch zu wichtig. Mhm. Und das reicht aber auch. Also wenn das wäre sonst auch zu viel. Also mein Wunsch nach Individualität ist vielleicht eben auch ein privilegierter Wunsch, der aus meiner Lebenssituation her verständlich ist, aber der für das Buch jetzt so der falsche Ansatz wäre. Und ich glaube, dass das so genau richtig ist. Ja.
Und es ist natürlich auch auffällig, dass gerade das Kapitel aus dem Hebräischen irgendwie sprachgewandter ist, weil das auch seine Muttersprache ist. Und ich finde es aber trotzdem toll, dass er auf Deutsch schreibt und dass er.
Und auch jedes Kapitel ist ein bisschen anders.
Genau,
ne?
Jedes Kapitel hat auch ein bisschen einen eigenen Sprachkosmos. Das
ist dann wieder
auch
literarisch.
Ja, es ist auch literarisch und es zeigt auch einfach, dass er wirklich auch in sehr guter deutschsprachiger Autor auch ist, dass er das auch kann, dass er das auch beherrscht.
Lies was vor. Es hat ja keinen Sinn. Wir haben jetzt hier über die Sprache geredet, jetzt Butter bei die Fische. Und ich sage Fische auf eine ganz andere Weise als sonst.
So, jetzt muss ich erstmal kurz was raussuchen. Ich habe jetzt mal eine Stelle relativ am Anfang rausgesucht, wenn Philemon diesen Job kriegt. Und so war es dazu gekommen, dass Philemon an diesem einen noch sehr heißen Morgen im September vor Scheis Schreibtisch stand und ihn nicht fragte, ob die Septembermonate jetzt wirklich heißer seien als vor 20 Jahren. Eine absurde Vorstellung. Stattdessen hatte Philemon Scheie den Umschlag gegeben mit der Miete und seinem Namen drauf. Philemon Heile, Miete September. Und dann hatte ihm gesagt, hey Scheie, das Café, wo ich 3 Jahre gearbeitet habe, hat zugemacht. Hast du was für mich? Scheie war überrascht, dass Philemon immer noch da stand. Er hob den Kopf von seinen Papieren und sagte zu ihm, kann sein, Genet. Er ließ Philemon dort vor seinem Schreibtisch stehen und verschwand in das andere Bürozimmer, wo 2 Buchhalterinnen für ihn arbeiteten und wo seine Indigo-Schränke standen. Aus der Kammer hörte Philemon einen kurzen, angespannten Wortwechsel. Ein paar Schubladen wurden auf- und zugemacht, vielleicht auch ein Schrank, und dann kam Shai wieder raus. In einer Hand hielt er das blaue Indigo-Shirt, in der anderen den viereckigen Rückenglobus. Philemon entsperrte sein Handy und Shai lud für ihn die Indigo-Riders-App runter. Soll ich es auf Englisch stellen? Nein, Schei, brauchst du nicht. Die heilige Schrift habe ich von Bestellbons gelernt. Dann saß Schei noch eine Weile mit Philemons Handy vor seinem Computer und beschäftigte sich mit irgendwas. Als er fertig war, zeigte er Philemon über den Tisch, wie die App funktionierte, und gab ihm sein Handy zurück. Philemon guckte auf das Display. Schei, ich bin ein schwarzer Mann aus Eritrea. Lass mich bitte nicht mit dem Namen Dora Goldberg zwischen Restaurants und Kunden hin und her fahren. Dora Goldberg oder nichts. Und jetzt verschwinde. Philemon ging raus aus dem Büro auf die Straße, zog sein T-Shirt aus und die Indigo-Klamotten an. Was hätte er sonst machen sollen? Letztlich interessiert es keinen, welcher Name auf der App steht, wenn er sein Essen bekommt. Hauptsache schnell.
Ja, interessante Passage, auch ein guter Eindruck in die Sprache, zumindest vom ersten Kapitel.
Ja.
Und dieser Schei ist ja so ein Mittelsmann, der einem diese Pässe verkauft, damit man schneller in so einer Firma arbeiten kann. Und dafür kriegt er irgendwie 15%. Nachher
genau.
Gibt es nochmal so einen Mittelsmann in Berlin, der nimmt sogar 25.
Ja.
Und da denkt man, oh, das ist eh schon wenig Geld für echt eine harte Arbeit. Und dann bist du unter Zeitdruck. Dann kannst du bewertet werden. Und wie du bewertet wirst, liegt gar nicht in deiner Hand, weil du hast vielleicht einen schlecht gelaunten Kunden und dann ist ein Stau oder du hast einen kleinen Unfall. Das ist ja auch gefährlich, wie wir hier in dem Buch lernen. Und diese Mischung aus Zeitdruck und Bewertungsdruck und Hierarchien und Verdienmissdruck, weil du dann einen Bonus kriegst oder nicht, und dann wirst du wieder abgestuft und verdienst weniger Geld, als wenn du einen Silber- oder Goldstatus hast, ne? Das zeigt, dass das einfach für einen Stress ist. Und ich sehe ja hier in Hamburg oft so Kurierfahrer, die meistens laut Musik hören oder in so ein Handy reinquatschen und so ein bisschen manisch wirken und dann mit dem E-Bike oder dem Rad hier durch die Gegend zischen mit diesen viereckigen Kisten und auch ganz schön heizen. Ich denke so, alter Schwede, ey, das ist auch gefährlich, wenn du immer schnell zur Seite springen, gerade wenn du einen Hund an der Leine hast. Und die wirken immer so ein bisschen druff.
Ja.
So, dass ich denke, boah, die stehen auch echt unter Stress.
Total.
Und vielleicht muss man aber auch dann so eine echte oder künstliche gute Laune noch haben, um sich das irgendwie erträglicher zu machen. Und meine letzte Frage, ich glaube, wir haben jetzt beide gesagt, das Buch solltet ihr zu Hause lesen. Ihr könnt es auch nicht zu Hause lesen, aber ihr wisst, was ich meine. Letzte Frage wäre, gehst du jetzt mit Essenslieferanten, wenn du überhaupt welche zu dir kommen lässt, anders um?
Also ich finde, das ist wirklich das Gute an dem Buch, dass es jetzt nicht so ein moralisches Buch ist. Es ist ja auch irgendwie nicht so eins, wo ich mir dann denke, um Himmels Willen, die Welt ist so ein ungerechter Ort. Ist sie auch, aber das finde ich irgendwie gut, ich mag nicht, wenn Bücher pädagogisch wirken. Das Buch hat jetzt nicht diesen.
Das Ende ist schon hart, oder?
Das Ende ist super hart.
Ja. Also ohne jetzt dazu mehr darüber
genau,
zu verraten. Das,
aber es ist
hat
trotzdem
schon einen Effekt, der auch, glaube ich, zu Wut und Veränderungslust führen kann. Also ich würde das Buch jetzt vor dir in Schutz nehmen wollen, dass es schon auch diese politische Kraft hat.
Es ist super politisch,
hat, ne?
Auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr politisch.
Aber es versucht nicht, dich bewusst so betroffen oder nicht mit billigen Mitteln betroffen zu machen.
Das meine
sagen wir es eher so.
Also
ne?
Die Mittel, die es nutzt, sind total gut. Und ich finde auch diese ich sag mal, Zuspitzung am Ende auch sehr, sehr gut gemacht und gelegt. Ich finde das Buch sowieso dramaturgisch sehr stark, wie alles so zusammenhängt. Und man eigentlich ist ein bisschen, als würde man so einen globalisierten Krimi lesen.
Ja, oder eine Serie gucken, die switcht.
Ja.
So, und dann denkt man, oh, die Figur war so toll, schade, dass sie weg ist. Aber die ist ja auch nicht schlecht.
Richtig.
Und die Situation, ne?
Man und dann kommt dann fügt so das dann alles so zusammen. Also es ist richtig geil. Ich finde das wirklich geil gemacht. Und ich werde nach, also ich bestelle Essen, wenn es mir schlecht geht.
Mhm.
Und das
wenn
passiert.
Wenn du nicht genug Kraft hast, für dich selbst zu kochen.
Ja.
Nicht genug Selbstliebe für die Versorgung.
Ja.
Oh nein.
Und das behalte ich mir auch bei. Und ich glaube, das Einzige, was ich jetzt machen werde, ist tatsächlich noch mehr Trinkgeld. Ich gebe eigentlich eh immer Trinkgeld, aber ich werde noch mehr Trinkgeld geben und auch darauf achten, dass ich nicht über die App Trinkgeld gebe, sondern
das versandet das, bei den
Ja, da Chefs. Hätte ich Angst davor. Ja. Aber ansonsten, ich glaube, ich finde es einfach gut, dass so diese anonymisierten Figuren, die dann mit diesen viereckigen Rucksäcken vor meiner Haustüre stehen, dass sie mir nicht mal ganz so anonym vielleicht vorkommen, was ja natürlich eine Projektion ist. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich gucke die vielleicht jetzt noch mal ein bisschen anders an und auch offener an.
Das ist vielleicht ein Bewusstsein, dass hinter jedem eine Geschichte steckt und das nicht einfach nur so ein Avatar ist, der sich vor deiner Wohnung manifestiert, um nur dir persönlich was zu liefern.
Richtig, richtig. Ja. Und das finde ich schon mal ein super Effekt. Und ich meine, es geht ja dann nicht nur um diesen einen Beruf, sondern es ist ja auch ein Stellvertreter sein für andere Dienstleistungen.
Ein relativ sichtbarer Stellvertreter.
Genau.
Ne? Die Leute, die im Amazon-Lager oder in den Blumenfarmen arbeiten oder im Schlachthof, die sehen wir nicht.
Ja.
Aber diese Lieferfahrer, die sehen wir überall.
Ja.
Ne? Und deswegen ist es vielleicht auch ganz klug gewählt, weil denen kann man nicht ausweichen.
Nee, so. Und Thomas Gardi meinte auch, die Idee kam ihm auch während der Pandemie, als eben alle Restaurants geschlossen waren und aber die ganzen Lieferanten draußen waren. Also wo dann du durftest nicht in die Restaurants gehen, aber die Restaurants haben ja geliefert.
Ja.
Und ich finde, man merkt auch, dass das ein Post-Corona-Roman ist, aber das noch nicht mal das nervt mich.
Mhm. Ja, und man wünscht sich natürlich, dass die Leute ihre Arbeitsbedingungen verbessern können. Das wird auch einmal bei Risul in der Türkei so ein bisschen angedeutet, wie das gehen könnte.
Ja.
Wie die sich auch gegenseitig helfen können. Eigentlich brauchst du was wie eine Gewerkschaft, eigentlich brauchst du einen Streik. Aber natürlich können Leute, die so auch gegeneinander in Konkurrenz stehen und die aus so vielen verschiedenen Ländern kommen und die mit dem Rücken zur Wand stehen, schlecht streiken. Mhm. Also ist ein spannendes Thema. Ich selbst habe so eine Regel, dass ich etwa 5% meines monatlichen Einkommens für Trinkgelder, Spenden etc. Oder hier eigentlich für Geld für Obdachlose bereit habe. Und wenn das aufgebraucht ist, dann gebe ich auch eher nichts mehr. Aber dann habe ich immer so für mich eine Maßgabe.
Das
sind so 100, 120 Euro, die gehen dann für sowas drauf.
So. Das ist ganz gut, wenn man das so.
Ja, das habe ich aus dem Islam. Die geben ja angeblich 2-5% ihres Einkommens als Spenden, als Almosen. Zikat heißt das. Das ist eine der 5 Säulen des Islam. Ja.
Okay, ja, hier, ich lerne durch das Buch.
Ja.
So noch mehr. Ich würde noch einmal eine andere
Komm,
Stelle
hau
noch.
Raus.
Und zwar, ich finde, das ist mich auch so eine schöne Sache an dem Buch, dass es sehr viele Perspektivwechsel hat. Es gibt auch direkt am Anfang sowas wie einen Zirkusdirektor, der auf die Perspektivwechsel schon einladend hindeutet. Und es gibt so ein Kapitel, was auch wieder so ein bisschen rausbricht. Und wo nochmal die andere Perspektive des Lieferns erzählt wird. Und die möchte ich auch nochmal kurz vorlesen. Ich finde nämlich, das sage ich noch eingangs, ich dachte eigentlich bei dem Buch, wo es das Liefern heißt, wird es viel mehr um Essen gehen. Es geht erstaunlich wenig ums Essen.
Ja, das war eine Enttäuschung für dich.
Das war eine Enttäuschung für mich. Ich dachte, da geht es auch um das Essen, was drin geliefert wird.
Ein herber Schlag ins Kontor.
Mir ist dann aufgefallen, na klar, die Lieferanten essen ja nicht das Essen.
Ja, aber die eine nimmt sich immer so Mittagessen mit, aber ja.
Ich weiß. Oder der andere ekelt sich vor dem Fleisch,
von den Dönern.
Genau, weil er Vegetarier ist und
Indischer
die Kuh Vegetarier.
Pavan ist das, ne?
Richtig, da ist ja die Kuh auch heilig. Naja, Hamburger. Adisch und Gata hatten eine Leidenschaft für Hamburger. Das war nicht nur eine Sache des Geschmacks, es war eine richtige Sehnsucht. So ein Essen gab es zu Hause nicht. Tara machte keine Burger, sie hatten sie das erste Mal in amerikanischen Filmen gesehen und sie waren ihnen besonders lecker erschienen, so aufregend und fremd. Später hatten sie in einem Fastfood-Restaurant gegessen, bei einem Ausflug in die Stadt mit ihren Eltern. Es war genauso gewesen wie im Film. Zwischen den Buns lag natürlich kein Rind, sowas ist in Delhi tabu. In der Öffentlichkeit zumindest gibt es kein Fleisch von Kühen zu essen. Viele Menschen werden in Indien jedes Jahr verletzt und kommen sogar ums Leben bei Kämpfen zwischen Muslimen und Hindus um den Verzehr von Rindern, von Kühen. Die Burger werden mit Hähnchen gemacht oder mit Lamm oder es sind unterschiedliche Arten vegetarischer Fladen, Paneer, Tikki, Chana Masala, Paneer Makhani in einem Bun mit einem Blatt Salat, zwei Tomatenscheiben, ein paar Zwiebelringen und Soße, dazu Pommes und Coke. Seit diesem Ausflug durften Adish und Gata manchmal Burger nach Hause bestellen. Die Kinder liebten das. Sie saßen dann zu viert mit Megha und Anju vor dem Handy und bestellten zusammen online. Danach verfolgten sie vom Sofa aus auf dem Handy, wie der blaue Punkt sich auf dem Online-Stadtplan bewegte, wie bei ihren Computerspielen. Hier rechts, dort links, um den Platz herum und er kam immer näher zu ihnen, dem Mittelpunkt dieses ganzen Geschehens. Und dann war der blaue Punkt plötzlich da, unten vor dem Haus, ein Zaubermoment. Was bisher eine Online-Erscheinung war, verwandelte sich in ein Klingeln, dann in ein Klopfen und schließlich in einen echten Menschen an der Tür, im Bonasa-Rot oder Goodie-Grün mit duftenden Tüten in der Hand. Megha hatte ihn beigebracht, aufzumachen, dem Rider etwas Trinkgeld zu geben, höflich Danke zu sagen und dann die Tür wieder abzuschließen. Und das genau hatten die drei auch vorgehabt. An diesem Diwali, nachdem sie ihr Böller-Arsenal glücklich verballert und ihre Laternen hatten steigen lassen. Weil Gata heute das erste Mal selbst das Essen mit Mamas Handy bestellen durfte, durfte Adish entscheiden, von welchem Restaurant. Fat Belly Burger war sein Lieblingslokal. Sie gingen online und bestellten. Paneer Makhani Burger für Adish, Classic Olo Akari Burger für Gata, Murk Makhani Burger für Megha, dreimal Pommes, dreimal Coke. Megha ließ ihr Handy bei Gata und ging in die Küche, den Geschirrspüler ausräumen. Sie war froh, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Gut, dass sie nicht gegen ihren Willen zu ihrer Schwester gefahren sind, so hatten sie nun trotz der Absage ein schönes Fest mit den Kindern. Als sie mit dem Geschirrspüler fertig war, ging es wieder ins Wohnzimmer. Sie setzte sich auf die Couch ihren Kindern gegenüber, zwischen ihnen standen die vielen brennenden Öllämpchen. Adi schob den Kopf vom Handy und schaute sie mit seinen großen schwarzen Augen an. »Mama, der blaue Punkt bewegt sich nicht mehr.« »Überall ist Stau«, sagte Megha. »Mach dir keine Sorgen, mein Tinku. Bald wird er sich wieder bewegen. Du wirst sehen.« Adi schaute wieder aufs Handy. Megha stand auf und setzte sich auf das Sofa neben Gata. Der blaue Punkt war auf der Kreuzung direkt am Eingang zum Haus Cars Main Market. Die drei saßen da und starrten auf Megas Mobiltelefon. Der blaue Punkt bewegte sich nicht. Megha nahm ihr Handy, öffnete in den Bonasa Kundensupport-Chat und tippte etwas ein. Keine Antwort. »Diwali«, sagte sie zu ihren Kindern. »Überall ist es voll.« Dann versuchte sie von der App aus den Lieferanten direkt anzurufen. Keine Antwort. Ich spring jetzt. Die drei saßen da und schauten, wie er sich bewegte. Sie waren hungrig, sie waren enttäuscht und waren nicht mehr der Mittelpunkt dieses ganzen Geschehens.
Ja. Fat Belly Burger.
Ja, das
da
ist
hatten
geil.
Sie dich.
Da hatten sie mich. Und das ist aber trotzdem, finde ich, auch so eine Stärke bei Thomas Gadi, dass er genau guckt, wer sind seine Nebenfiguren und was sind seine Hauptfiguren und wie lässt er alle so einmal so kurz aufblitzen.
Mhm. Ja, also, klasse Buch. Kommen wir zum nächsten.
Ja.
Ich habe von Marlen Haushofer Die Wand mitgebracht, ein 1963 erschienener Roman, ich glaube damals im Mohn Verlag in Gütersloh. Marlen Haushofer hatte vorher schon das eine oder andere geschrieben, hat danach auch noch ein paar Sachen geschrieben. Die ist 1920 in Oberösterreich geboren, Frauenstein oder so. Und 1970 in Wien dann an Knochenkrebs gestorben, im Alter von 49 Jahren. Und Die Wand ist ihr bekanntestes Buch, das aber erst nach ihrem Tod so richtig durch die Decke ging. Ich glaube, es gibt so eine Bloggerin, Digli, die hat 2019 Die Wand zufällig entdeckt und dann das gepostet. Ne, und weil diese französische Bloggerin so populär ist, ist dann das Buch sofort in Frankreich ausverkauft gewesen. Und seitdem ja so hat es ein bisschen den Boom des, man nennt es vielleicht Ökofeminismus, Ökofeminisme, weiter angefeuert. Und in dem Buch geht es um eine Ich-Erzählerin, deren Namen wir nicht erfahren, die ist etwa 40 Jahre alt, die ist Mutter von zwei Töchtern und fährt mit ihrer Cousine Luise und deren Mann Hugo übers Wochenende in so eine Jagdhütte. Und Luise und Hugo gehen dann irgendwie in eine Kneipe oder ein Restaurant oder was einkaufen, ich weiß gar nicht mehr. Und kommen aber auch nicht zurück. Und die Ich-Erzählerin ist alleine mit dem Hund. Den nennt sie Lux. Und dann gibt es da noch eine Katze. Und irgendwann läuft ihr auch noch eine Kuh zu. Die wird wichtig, weil es hat sich eine unsichtbare, aber durchaus undurchlässige Wand gebildet. Und dahinter ist kein menschliches Leben mehr. Die Menschen dort sind so wie zu Stein erstarrt. Und auf ihrer Seite der Wand, da kommen wir dann gleich zu, ist gar nicht so klar, wie viel Platz da ist, der nicht von der Wand umgeben ist. Da lebt sie dann alleine mit den Tieren. Und die Kuh ist zum Glück trächtig und bekommt einen kleinen Stier und gibt Milch, so dass sie sich unter anderem von Milch ernähren kann. Aber sie ernährt sich auch von Kartoffeln, die sie pflanzt, und von Bohnen und von so Kräutern, die sie sammelt, Brennnesselspinat, und ab und an schießt sie mit der Flinte in der Jagdhütte ein Wild. Und so lebt sie da glücklich und zufrieden und schreibt ihren Bericht, den wir dann als Leserinnen und Leser lesen dürfen, über das, was sie da so erlebt. Ja, das ist das Buch, das ich mitgebracht habe.
Und warum hast du es mitgebracht?
Weil das eines meiner Lieblingsbücher ist. Ich habe es allerdings nur zweimal gelesen, aus einem gewissen Respekt vor dem Buch. Manchmal hat man ja sowas, was man total gerne mag, aber nur selten anfasst. Einmal mit Mitte 20, da fand ich das super. Das habe ich, glaube ich, in der Bibliothek meines Vaters entdeckt und habe so hinten Klappentext gelesen und dachte, das klingt aber nicht schlecht.
Weißt du noch, was dich da an... Also
ja, einfach, dass da keine Menschen drin vorkommen, außer der einen.
Ja, okay.
Ja, da hatten sie mich.
Da hatten sie dich.
Mit den Tieren, das fand ich super. Und dann habe ich es nochmal Anfang 30 gelesen, als ich nochmal so eine Thomas-Bernhard-Phase hatte. Und ich würde sagen, mein Roman Vom Licht ist ganz schön geprägt von Die Wand. Sowohl von dem reduzierten oberösterreichischen Setting her, als auch, also spielt auch wirklich in Oberösterreich mein Roman Vom Licht, genau wie Thomas-Bernhards Romane und Die Wand. Als auch ein bisschen von der Weltanschauung, weil ich würde mal sagen, und da greife ich jetzt ein bisschen vorweg, dass die Malin Haushofer so ein bisschen was Gnostisches hat, in dass sie eigentlich sagt, hier auf der Welt ist weder für Mensch noch Tier, weder in der Zivilisation noch in der Natur Freiheit möglich oder auch nur ein wirklicher Sinn oder ein wirkliches Glück, dass hier das Ganze ist ein Gefängnis. Und ob da jetzt eine Wand ist oder nicht, macht da gar nicht so einen Riesenunterschied. Aber das ist jetzt meine Interpretation. Ja. Also du kannst das vielleicht auch ganz anders sehen. Und das wäre so ein Gedanke dieser spätantiken Religion, Weltanschauung, die man unter Gnosis zusammenfasst. Das sind so verschiedene Strömungen, die gesagt haben, Welt, Materie, Fleisch sind schlechte Schöpfungen, die stammen nicht vom guten Gott. Und wenn man das erkennt, dann kann man ins Licht heimkehren und nach Hause reisen, sozusagen, die Seele. An diese Seele und an das Nachhausereisen glaubt die Haushofer vermutlich nicht. Und wer jetzt sagt, das ist ja eine super widerliche Religion, die so die Welt so ablehnt, das sind meistens Leute, die den Buddhismus aber ganz geil finden. Und der Buddhismus ist eigentlich eine gnostische Religion, der das nur mit einem lächelnden Gesicht verkauft, aber eigentlich was das Gleiche sagt. Also für den Buddhisten ist hier in der Maya kein Glück zu finden. Das ist alles vergänglich. Und man kann sich nur aus dem Kreislauf der Wiedergeburten erlösen und dann ins sogenannte Nirvana eingehen oder als Bodhisattva immer wieder zurückkommen und bis die letzte Pflanze erlöst ist aus dem Kreislauf.
Hoffnungsvoll.
Das ist die Frage, ne? Ist das wirklich jetzt ironisch zu verstehen, dann hoffnungsvoll, oder kann man das vielleicht auch ernst meinen? Ja. Und da kommen wir dann schon zu deiner Meinung zu Die Wand. Du hast es zum ersten Mal gelesen.
Ich habe es zum ersten Mal gelesen. Das ist eins dieser Romane, wo ich oft dachte, das sollte ich vielleicht auch mal lesen. Ich glaube, ich habe häufig einen Respekt davor, wenn mir mehrere Menschen sagen, das Buch ist ja großartig, das musst du mal lesen.
Ja, dann hat man Angst.
Dann habe ich Angst, und vor allem habe ich dann Angst, dass ich es vielleicht nicht mag oder dass ich es nicht verstehe oder dass es mich langweilt. Und es ist ja 360 Seiten, ich weiß nicht. Aber also ich dachte dann
300,
aber ich dachte am Anfang, bei dem Setting 300 Seiten, mal gucken, weil also die Szenerie kann sich ja nicht wandeln. Das war ja mir schon relativ schnell klar und dass da vielleicht auch nicht so.
Große Interaktion mit anderen Menschen kommen auch nicht zustande.
Ist quasi das Gegensatzprogramm zu Thomas Gardie.
Ja. Beide müssen um ihr Überleben kämpfen, ne? Die Lieferfahrer und hier die Ich-Erzählerin.
Ja.
Aber die einen sind in der globalen Welt der Großstädte, die andere in der harschen Natur.
Und ich fand's großartig.
Ach, wie schön.
Also wirklich,
das freut
also
mich.
Du siehst hier, ich mache ja immer Eselsohren.
Ja.
Das sind all meine Eselsohren, das gefühlt auf fast jeder Seite. Weil ich war am Anfang total skeptisch, weil ich eigentlich so diese Literatur von, ich schreibe einen Bericht und das ist der Bericht, den ihr jetzt lest, mag ich nicht. Das hat für mich
was Künstliches?
Es hat für mich was Künstliches und es hat auch ein bisschen für mich was so Schülerromanartiges. Also so, ich erinnere mich daran, so wie als ich 13 war und dann so, hier, liebe Leute, das ist mein Nachwerk.
Mein erster Ferientag.
Mein erster Ferientag. Und ich war gespannt darauf, wie sie diese Form des Berichts halten kann. Weil ich dachte, oh, das ist jetzt natürlich auch so eine gewagte Sache, so ein Bericht aus einer Figur zu schreiben, die da jetzt irgendwie ja in einer isolierten Welt ist, auch vielleicht in einer künstlichen Welt ist, die sich aber ganz nah anfühlt. Und wie, und das wären ja auch zwei, drei Jahre sind da auf jeden Fall die Rede. Und sie hält sich ja auch in ihrem Kalender so fest, dass sie genau auch dann sagt, ah, zwischen dem und dem, diesen Wochen habe ich wenig notiert. Ich weiß aber noch, was mir da passiert ist. Also diese Form des Berichts ist immer präsent. Mhm. Und ich war gespannt darauf, ob mich das irgendwann langweilt. Und ich war erstaunt davon, dass ich nicht gelangweilt war. Mhm. Weil eigentlich vieles an dem Buch vielleicht
zur Langeweile prädestiniert ist.
Ja.
Ja.
Passieren oft die gleichen, also es gibt so sehr viele Wiederholungen in dem Buch, weil natürlich ihre
Willkommen
Arbeit.
In der Landwirtschaft.
Ja, genau. Eine mir fremde Welt. Ja. Ich Städtekind.
Ja.
Hab auch noch nie eine Kuh in echt gesehen. Ja. Das stimmt nicht. Ich habe natürlich schon eine Kuh in echt gesehen. Coole Tiere.
Coole Tiere, ja.
Oh Gott. Es gibt diesen, es gibt eine Wiederholung in ihrem Alltag und es gibt trotzdem eine Zuspitzung auf eine andere Art und Weise, weil man oder ich mich als Leserin immer gefragt habe, wie lange wird das noch gut gehen? Und vieles geht ja auch nicht gut. Und man ahnt ja schon relativ früh, wird ja angedeutet, irgendwas ist mit, ich sag mal, ein paar von den Tieren, die sind nicht mehr da. Die erzählt
sie
noch.
Ja, ich glaube, das ist ein, man könnte es jetzt sagen, so ein Foreshadowing oder,
ja,
oder ein Suspense-Faktor ist, dass sie sehr früh sagt, wie wichtig der Hund Lux für sie ist und dass der aber jetzt nicht mehr da ist.
Ja.
Und das zeigt aber auch schon genau, wie du sagst, diese Berichtsstruktur funktioniert durch Vor- und Zurückspringen. Sie beschreibt manchmal aus dem Stand jetzt mit Blick auf 3 Jahre zurück und manchmal beschreibt sie dann, was vor einem Jahr war und springt in den Zeiten. Das ist nicht immer so ganz einfach zu verfolgen, aber dadurch hat sie so ein paar dramaturgische Möglichkeiten, ne, die sie auch meiner Ansicht nach recht geschickt nutzt.
Das finde ich auch, das finde ich erzählerisch wahnsinnig gekonnt. Also auch wann die kommen und auch wann diese, ich sag mal, Selbstreflexionspassagen kommen.
Genau, die sind gar nicht so viele. Ne? Ja. Man würde eigentlich erwarten, jemand, der da so allein sitzt, reflektiert den ganzen Tag. Aber eigentlich sind mehr Beschreibungen, wie sie ihren Alltag bewältigt und nicht so viel in ihrem Kopf, ne? Oder?
Und ja, doch, finde ich auch. Und trotzdem so diese Beobachtungen, die sie auf sich selber hat, aber auch, also zum Beispiel, sie hat ja eigentlich zwei Kinder oder hatte zwei Kinder, die aber jetzt im Erwachsenenalter natürlich irgendwie sind.
Diese beiden Töchter.
Diese beiden Töchter, die ja auch tot sein müssten, ihrer Ansicht nach. Wie sie da auch manchmal so auf, als Mutter auf die blickt, mit einer, finde ich, distanzierten Haltung, aber trotzdem einer interessanten Reflexionsgabe, weil sie sagt, sie vermisst gar nicht die erwachsenen Frauen, die sie geworden sind, sondern wie sie als Kind geblieben sind. In ihrem Kopf, sie trauert um die Kinder, die sie mal waren. Das hat mich so erschüttert beim Lesen.
Ja, ich glaube, das klingt auch so, als ob sie die Kinder in Bezug auf ihre Rolle als Fürsorgerin lieben kann, aber nicht als eigenständige, von ihr auch distanzierte Wesen.
Ja.
Und genauso ist es ja auch mit ihrem Mann und allen, die tot sind. Also oft ist ja bei den Büchern das Tolle, was nicht erzählt wird. Und hier zum Beispiel wird extrem wenig von diesen Menschen erzählt oder um die getrauert. Und das hinterlässt natürlich ein krasses Gefühl. Ne?
Das finde ich auch. Und aber diese Gleichzeitigkeit, wie sie um die Tiere teilweise trauert oder um sie die Tiere bangt, das rührt mich ebenso. Also das hat dann, da ist dann ganz viel Wärme irgendwie auch drin. Oder dass sie auch sagt, wenn die Katze zum Beispiel Kinder bekommt, sagt man das so, Kätzchen bekommt, Nachwuchs kriegt, dann denkt sie sich oder
wirft,
dann steht, ich paraphrasiere, sie hat sich fest vorgenommen, die nicht in ihr Herz zu schließen und wusste aber, dass es keine Möglichkeit gäbe. Sie wird sie ins Herz schließen.
Man kann sagen, die Liebe zu den Tieren ist ein sehr großes Merkmal in dem Buch.
Ja.
Die Liebe zu den Menschen kommt so gut wie gar nicht vor oder man kann auch sagen nicht.
Mhm.
Und das gibt natürlich schon eine Schlagseite, die intensiv ist, ne? Und die, glaube ich, das Buch auch zu etwas macht, was manche Leute auch richtig schlimm und scheiße finden. Ne?
Ja, und die Frage ist natürlich, warum hat sie dieses distanzierte Verhältnis zum Menschsein? Also es wäre gleich gar nicht mehr nur zum anderen, zu den anderen Menschen, sondern auch sie lernt ja auch irgendwie eine Form von Freiheit oder freier sein, weil sie sich nicht mehr als Mensch in der Hinsicht irgendwie betrachten muss. Sie muss nicht mehr darauf achten, dass sie als Frau gut aussieht. Sie trägt nur noch die Klamotten, die funktional sind, aber die jetzt nicht vielleicht für sie eigentlich gedacht worden sind. Und ich habe das Gefühl, dass sie natürlich eher so ein Menschenbild hat von, als Mensch musst du so und so sein und bist Gefangener. Und hier kann sie wenigstens sich ihrer Umgebung anpassen. Und das ist eigentlich egal, ob sie.
Ja, das ist aber ambivalenter, glaube ich. Also einerseits habe ich auch das Gefühl, dass sie sich befreit fühlt von der Zivilisation. Ich habe da einen Satz so aufgeschrieben, der ziemlich in die Fresse haut, würde ich sagen. Alle, denen zuliebe ich mein Leben lang gelogen habe, sind tot.
Mm.
Also das ist sie los.
Ja.
Dann schreibt sie aber auch, ich bin die Besitzerin und die Gefangene der Kuh.
Ja, ja.
Das heißt, sie ist für die verantwortlich.
Ja.
Sie kann die benutzen, sie braucht die Kuh, aber sie ist auch zur Fürsorge verdammt, weil sie einerseits die Milch von der Kuh braucht und andererseits sagt sie auch, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, diese Tiere zurückzulassen.
Nein.
Das ist weder nur ein Gedanke, sagt sie, noch ein Gefühl, sondern das ist tief in mich eingepflanzt, dass ich Verantwortung für diese Lebewesen habe. Und Fürsorge ist, glaube ich, ein zentrales Thema in dem Buch.
Ja. Und auch gleichzeitig zum Menschsein. Wollte ich noch gerade noch so diese eine Klammer nochmal auch aufmachen. Sie sagt auch an einer Stelle, dass sie diesen Bericht auch schreiben muss, um quasi Mensch zu bleiben, weil sie sich sonst eigentlich vom Tiersein gar nicht mehr so sehr unterscheidet.
Ja, und da ist sie aber auch ambivalent, ne?
Ja.
Also weil sie merkt, dass sie so ein bisschen ihr Ich verliert im Laufe der Zeit und das als ein bisschen gruselig, aber auch als Befreiung wahrnimmt. Und das ist natürlich auch sehr spannend. Ne?
Es ist so vieles so spannend.
Ja.
Ich habe das wirklich mit Ich habe noch nie sowas gelesen.
Ja, es ist relativ einzigartig.
Es ist einzigartig, ne? Und es heilt auch immer noch irgendwie extrem in mir nach und es hat auch zum Teil irgendwas auch in mir erschüttert beim Lesen. Und das, obwohl sie ja, wir haben ja auch wieder das Thema Resilienz, also die ist ja, die beklagt sich nicht, es gibt zwar manchmal auch diese Schmerzen, die sie hat, diese Zahnschmerzen waren fürchterlich beim Lesen. Das fand ich ganz schlimm. Also das kriegt man schon auch mit, irgendwie so diese
Und auch die körperliche Arbeit.
Genau.
Und dann tut das Bein weh und dann ist dann eitert das. Und also da ist schon auch körperlich ganz schön was los.
Aber sie, sie macht weiter und sie, ich glaube, das, was mich rührt, ist so diese Fähigkeit, sich für die Tiere an diese Umgebung anzupassen.
Ja, die Tiere halten sie am Leben. Wenn die Tiere nicht wären, würde sie sich umbringen.
Ja.
Das sagt sie, glaube ich, auch ziemlich auf Seite 20 schon oder so.
Ja. Und das ist krass. Und gleichzeitig weiß sie aber auch, es ist, also, wie lange geht das noch? Und das ist ja auch, die bleibt auch die ganze Zeit offen. Also was ist, wenn sie sich auch doch nicht mehr um die Tiere kümmern kann?
Ja, oder wenn es kein Kalb mehr gibt oder alle Tiere
sterben.
Also da ist ja auch immer so ein Kommen und Gehen da auf diesem Mini-Hof.
Ja. Teilweise füttert sie ja zum Beispiel auch die Rehe im Wald, damit sie die auch wieder eigentlich jagen kann in einer anderen Zeit. Ich habe wahnsinnig viel auch über Tiere auch gelernt. Ich fand es auch interessant, ich habe irgendwo gelesen, dass sie sich von ihrem Bruder auch hat beraten lassen.
Der hat
Forstwissenschaft.
Der Vater war, glaube ich, auch Revierförster.
Richtig.
Und die Mutter Kammerzofe.
Ja, eine lustige Mischung. Ja, und ich finde, das merkt man aber auch, dieses Wissen merkt man dem Roman auch an. Also auch allein diese Geburt des Stiers ist sehr eindrücklich.
Ja. Ja, also ich weiß noch, wie ich das so mit 25 gelesen habe und da war zwar die Phase schon längst abgeklungen, aber so in der Mittel- und Spätpubertät hatte ich die Fantasie, wenn ich erwachsen bin, wandere ich nach Kanada aus, ziehe mich in die Wälder zurück, in so eine Blockhütte und lebe da mit den Wölfen und Elchen. Das war eine etwas verstiegene Fantasie, weil ich zwei linke Hände habe und nie irgendwas Handwerkliches gelernt habe. Das war in unserer Familie auch nicht gerade hochgehängt. Und dass ich wäre da, glaube ich, ganz schön auf den Hund gekommen beim Überleben in der Wildnis. Mal abgesehen davon, dass ich dann Menschen doch lieber mag oder besser mit denen klarkomme, als mir damals so bewusst war. Mhm. Aber etwas in dem Buch tröstet und versteht mich bis heute. Das ist dieses, eine Wand zwischen sich und der Menschheit spüren, eine tiefe Liebe zu Natureindrücken und zu diesen eigentlich einem gleichzeitig nahen und fremden Geschöpfen der Tierwelt zu haben, die anders als Menschen einen nicht verletzen können, weil sie einen nicht emotional missbrauchen, weil sie einen nicht schlagen, nicht vergewaltigen, nicht belügen, nicht auslachen. Also es gibt gute Gründe, Tiere geiler zu finden als Menschen. So, das werden viele traumatisierte Menschen nachvollziehen können. Deswegen sind ja auch im Tierschutz so viele Leute, die da einen Ratsch am Kappes haben, könnte man sagen. Und ich habe über, es gibt eine Biografie über Marlen Haushofer von der Österreicherin Daniela Striegel geschrieben. Die heißt, glaube ich, Wahrscheinlich bin ich verrückt, diese Biografie. Und da wird beschrieben, dass die Haushofer als 2-3-Jährige in so eine Regentonne gesteckt wurde als Strafe.
Was?
Da konnte sie nicht raus. Also als wirklich kleines Kind. So, und dann hat sie den Himmel irgendwie über sich gesehen und sich da irgendwas zurecht fantasiert.
Um Gottes Willen.
Und das sind natürlich schon so Sachen, wo ich mir vorstellen kann, dass das Kind dann später eine gewisse Distanz zu Menschen empfindet, ist nachvollziehbar. Ne? Und dass man dann als Mensch aber trotzdem eine Sehnsucht nach Verbindung hat und den bei Tieren findet, ist auch nachvollziehbar. Und hier meine Frage an dich. Hast du diese tiefe Tierliebe nicht auch in dem Buch stark spüren können und hat dich das nicht auch sehr berührt? Gerade im Hinblick auf unseren kleinen Hund Kiwi.
Ja, der gar nicht so klein ist.
Ja, also 30 Kilo Brocken.
Total. Also vor allem auch diese, ich wollte sagen Liebe zu Pur, aber das klingt ein bisschen komisch. Sie hat ja so eine große Zärtlichkeit für Bella. Also ja. Bella ist
die
auch
Kuh.
Die Kuh. Der gibt es ja auch ja direkt den Namen Bella. Und es, ich finde es schön, auch wie sie, oder eindrücklich erzählt, wie sie zu jedem, wie jedes Tier auch ganz eigen beschrieben ist und wie sie zu jedem Tier eine ganz eigene Beziehung auch hat.
Ja, sie nimmt die Bedürfnisse von den Tieren total ernst und bekommt die Tierkommunikation, glaube ich, sehr gut mit. Also vieles, was sie da beschreibt, würde ich sagen, wenn du Tiere so siehst, dann hast du mit denen natürlich ein viel engeres Band, als wenn du die irgendwie als Objekte siehst, die da so rumnerven oder einfach nur als Gebrauchsgegenstände. Mhm. Ne? Also man hat das Gefühl, die nimmt die als ihresgleichen ernst. Und natürlich passieren dadurch ganz andere Dinge, als wenn du mit so einem Hund zusammenlebst und der eigentlich nur ankettest und draußen vors Haus parkst.
Und gerade auch, also auch die Beziehung mit dem Hund ist natürlich wahnsinnig rührend, weil der passt auch auf sie auch in diesen richtigen Begleiter.
Der Hund rettet sie oft.
Der Hund rettet sie oft emotional. Und der ist auch immer gut gelaunt. Das ist so ein richtiger. Ich kann ihn mir auch richtig vorstellen. Ich kann mir alle Tiere
genauso gut vorstellen. Mindestens so dreidimensional wie die Menschen. Wie die okay, nicht aus dem Zusammenhang gerissen, zitieren bitte.
Ich finde es aber trotzdem wirklich eindrücklich, wie nah mir die Tiere gehen und dass ich ihre Liebe zu jedem einzelnen Tier wahnsinnig gut nachvollziehen kann und wie auch diese. Wie sie diese Tiere einfach beobachtet und auch, also es gibt dann zum Beispiel auch eine Katze, die total fordernd ist und immer auch immer spielen möchte und dann lässt sie das mit sich machen, obwohl sie wirklich am Ende ihrer Kräfte ist. Also wir haben ja sowieso eine Frau, die permanent am Ende ihrer Kräfte ist und eigentlich den ganzen Tag nur damit beschäftigt ist, sich zu kümmern. Und zwar in erster Linie sich erstmal um die anderen Tiere zu kümmern. Und dann aber auch natürlich darum, dass sie auch irgendwie grundernährt ist. Eine klassische Frauenrolle. Also irgendwo ist es auch tatsächlich ein sehr, sehr weiblicher Roman.
Ja.
Obwohl sie das, obwohl sie irgendwann, finde ich, was ganz Geschlechtsloses auch hat. Also ich finde.
Aber das mit dem weiblichen Roman ist jetzt mal spannend. Was bedeutet das?
Ich fand, mich hat das nicht losgelassen, dass sie. Tatsächlich zum Beispiel diese Zärtlichkeit ihrer Kinder vor allem hat, wenn sie an ihre Kinder als Kinder denkt, also in der Phase, wo sie sich noch um ihre Kinder kümmern kann. Und sie hat ja einfach was sehr Kümmerndes.
Ja.
Also vielleicht, ich habe das.
Also sie kann da aber auch gar nicht raus, ne,
nee.
Aus dieser Rolle. Und man kann sagen, sie ist zu dieser fürsorglichen Rolle erzogen von der Gesellschaft.
Ja.
Die Gesellschaft verachtet sie und dann kommt sie in die Natur, ist frei von der Gesellschaft, aber kümmert sich wieder, diesmal um Tiere,
richtig,
von denen sie aber auch ein bisschen abhängig ist, weil ohne den Hund würde sie emotional eingehen und ohne die Kuh hätte sie keine Milch.
Das stimmt.
Also das ist so, man kann das sehr doppelbödig sehen.
Man kann das doppelbödig sehen, aber ich glaube trotzdem, dass sie die Zuneigung mehr hat als die Abhängigkeit. Also,
ja.
Also sie könnte auch mit der Kuh anders umgehen.
Aber vielleicht ist sie auch abhängig von ihren zärtlichen Gefühlen. Also
ich will
das gar nicht so sagen, dass es Abhängigkeit ist, aber das macht sie ja irgendwie zu einem lebensfähigen Wesen.
Ich glaube auch,
dass
spornt sie an, weiterzumachen, dass sie sich gerne kümmert, dass sie fürsorglich ist. Und das, obwohl sie ja gar nicht eigentlich in ihren Reflexionen unbedingt so fürsorglich wirkt. Also die hat ja eigentlich was sehr Hartes, du hast ja auch schon harte Sätze von ihr vorgelesen. Die hat was total Ambivalentes als Figur, aber die hat was Wahnsinniges Fürsorgliches.
Ja, und auch die, ich finde, die ist auch sehr sensibel.
Hm.
Also hart, ja, ich würde eher sagen pragmatisch, bodenständig. Die versucht, sich jetzt nicht unnütze Gedanken zu machen und einfach zu tun, was getan werden muss. Mhm. Sie findet das Töten von dem Wild nie gut. Das wird auch nie beschrieben. Also es gibt hier keine Gewaltpornografie in der Hinsicht, wie das vielleicht bei anderen Romanen wäre, wo gejagt wird. Da würde man dann lang beschreiben, wie das da alles so ist. Das kommt hier nicht vor. Ich lese mal eine Stelle vor,
gerne,
um ein bisschen auf die Sprache abzuzielen, aber gleichzeitig auch zu dem Thema weiblicher Roman zu kommen, weil dieses Buch die Frauenbewegung ziemlich mit beeinflusst hat und gleichzeitig sozusagen auch ein Prototyp für so verschiedene Denkrichtungen ist, auf die wir dann noch kommen. Und hier bei der Stelle kommt da etwas raus, worüber man, oder kommt etwas ans Licht, worüber man da mal reden kann, weil da wird es dann auch aus meiner Sicht recht wild. Vielleicht wird die Katze im Frühling wieder in den Wald laufen und wieder Junge haben. Wer weiß es. Der große Waldkater mag vielleicht tot sein oder die Katze wird, nach ihrer schweren Krankheit im vergangenen Jahr, nie wieder Junge austragen können. Wenn es aber junge Katzen geben wird, so wird sich alles wiederholen. Ich werde mir vornehmen, sie nicht zu beachten, dann werde ich sie lieb gewinnen und dann werde ich sie verlieren. Es gibt Stunden, in denen ich mich freue auf eine Zeit, in der es nichts mehr geben wird, woran ich mein Herz hängen könnte. Ich bin müde davon, dass mir doch alles wieder genommen wird. Es gibt keinen Ausweg, denn solange es im Wald ein Geschöpf gibt, das ich lieben könnte, werde ich es tun. Und wenn es einmal wirklich nichts mehr gibt, werde ich aufhören zu leben. Wären alle Menschen von meiner Art gewesen, hätte es nie eine Wand gegeben. Und der alte Mann müsste nicht versteinert vor seinem Brunnen liegen. Aber ich verstehe, warum die anderen immer in der Übermacht waren. Lieben und für ein anderes Wesen sorgen, ist ein sehr mühsames Geschäft und viel schwerer, als zu töten und zu zerstören. Ein Kind aufzuziehen dauert 20 Jahre, es zu töten 10 Sekunden. Das kommt von tief unten.
Ne? Ja, dieses Buch, ey.
Ja, und ich glaube, da schwingt aber auch etwas mit, worüber ich mit dir gerne reden wollen würde, nämlich Differenzfeminismus. Also heute ist, glaube ich, ein Feminismus eher en vogue, der die Gleichheit der Geschlechter anstrebt. Also jedes Geschlecht kann alles sein und machen. Und das ist so Judith Butler, ne? Dass man sagt, nicht nur das gesellschaftlich konstruierte Geschlecht ist eine Konstruktion, also das Gender, sondern auch das biologische Geschlecht ist eine Konstruktion, was meiner Ansicht nach Bullshit ist, aber das will ich jetzt gar nicht hier thematisieren. Und bei Marlen Haushofer schwingt eher etwas mit, was man auch kritisch sehen kann, nämlich Männer und Frauen sind durchaus von Grund auf verschieden. Die Frauen sind eher die Fürsorglichen, die Männer sind eher die Kriege führen. Die Männer bauen eher so eine Wand, weil sie glaubt, die Ich-Erzählerin hier glaubt, das wäre irgendeine Superwaffe. Die dann es ist ja auch zur Zeit des Kalten Krieges geschrieben, als Atomraketen links und rechts aus österreichischer Sicht standen, ne, in den USA und in der Sowjetunion. Dass sie so ein bisschen sagt, wenn alle so wären wie ich, wenn alle so friedliebend und fürsorglich wären, dann gäbe es die Wand nicht. Das kann man auch doppelt verstehen. Einmal, dann gäbe es halt diese Kriege nicht. Und es gäbe auch nicht diese Traumata, die mich von allen Menschen so entfremden. Man kann die Wand ja auch metaphorisch verstehen. Ne? Und das klingt dann so ein bisschen, als ob sie eigentlich sagt, Frauen sind die besseren Menschen. Hast du das in dem Buch auch ein bisschen so wahrgenommen?
Ja, also vor allem mit dem Ende, das wir jetzt natürlich nicht erzählen, aber natürlich.
Am Ende geht es nochmal richtig in die Vollen, genau, ne, was da das angeht.
Was das angeht, aber schon natürlich dieses, also vielleicht, und das Schöne an diesem Buch ist auch, dass es jetzt nicht irgendwie nach außen hin ein feministisches Buch ist, sondern dass er so ein bisschen nicht versteckter hält, aber so in einer tieferen Ebene einfach so selbstverständlich mitträgt. Und ich glaube auch, dass da ein bisschen vielleicht der Welt unterstellt wird oder unserer Gesellschaft unterstellt wird, dass bei Männern der Antrieb eher ist, sich und andere zu schützen, indem man wiederum andere zerstört. Also, dass so dieser Antrieb ist, wir müssen zusammenhalten, indem wir angreifen. Und Frauen vielleicht eher einfach die Tendenz oder das Talent haben, vielleicht geht es da auch einfach eher auch um, was kann man besser zusammenzuhalten, indem man sich kümmert. Und so zu schützen.
Ja.
Und es geht aber immer um Schutz.
Ja.
Also ich finde schon, dass es, also auch, das hat ja auch, auch allein die Jahreszeiten in dem Buch haben was Bedrohliches. Es gibt wahnsinnig viele Bedrohungen irgendwie, obwohl es ja kein Othering in der Hinsicht gibt, aber die Natur ist alleine da schon.
Ja, die Bedrohung ist nicht so ganz ohne, ne?
Ja.
Die ist schön, aber auch gleichgültig und kann auch gefährlich werden. Das ist, glaube ich, schon gut eingefangen in dem Buch.
Ja.
Und ich denke, es gibt bestimmt Leute, die sagen, ja, dass Frauen so fürsorglich sind, das ist einfach kulturell anerzogen. Und andere würden sagen, nein, das liegt in ihrer Biologie. Und ich denke, man kann diese beiden Positionen, die sich manchmal schroff gegenüberstehen, vielleicht auch ein bisschen versöhnen und sagen, naja, dadurch, dass Frauen nun mal biologisch diejenigen sind, die Kinder kriegen und die Kinder säugen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn es eine Arbeitsteilung in der Gesellschaft gibt, die Leute sagen, lass die Frauen mal eher so diese fürsorglichen Sachen machen. Und weil die Männer mehr Testosteron haben und in der Pubertät deutlich mehr Muskelmasse entwickeln und deswegen stärker sind und auch mehr nach vorne gehen, also mehr einen Aggressionsantrieb haben, dass man sagt, okay, dann lass die eher das Geschäft des Krieges machen. Das heißt nicht, dass das in allen Gesellschaften so war und in allen Zeiten so sein muss, aber dass es nahe liegt, dass durch die biologischen Grundlagen so bestimmte Rollen auch kulturell dann verfestigt werden.
Ja.
Also ich glaube, man kann diese beiden Positionen versöhnen. Und ich finde am Differenzfeminismus eine Sache ganz schön. Also ich möchte weder Frauen noch Männern irgendwelche Rollen zuschreiben. Also soll jeder machen, was er will, ne? Aber nämlich, dass es nicht darum geht, dass alle Geschlechterdifferenzen eingeebnet werden, was ja auch ein Problem sein kann, weil was ist gewonnen, wenn alle Frauen heute dann wie Männer werden? Oder alle Männer wie Frauen? Also ist dann die Gesellschaft irgendwie weiter? Oder ist es nicht eher so, dass wir die Geschlechterhierarchien abbauen müssen? Also dass wir sagen, ja, es gibt da schon biologische Unterschiede, ja, jeder Mensch kann trotz des biologischen Unterschieds aber auch die Eigenschaften des anderen Geschlechts, die ihm zugeschrieben werden, übernehmen. Aber das Entscheidende ist, dass wir gar keine Hierarchien zwischen den Eigenschaften machen. Dass wir nicht sagen, Fürsorge ist weniger wert als Dominanzstreben oder Beschützen ist weniger wert als jemand angreifen oder Mathematik ist mehr wert als Sozialwissenschaften, wobei man das eine für das andere braucht. Okay, ich verzettel mich. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber in solchen Stellen denke ich bei dem Buch manchmal aus heutiger Sicht, jetzt habe ich ja zum ersten Mal seit über 20 Jahren wieder gelesen, dass es auch ganz klein bisschen kitschig ist in dieser Sichtweise. So die Frau, die Natur, die Fürsorge, der Pazifismus. Wenn die Menschen so wären wie ich, gäbe es keinen Krieg. Da denkt man so, pff, ja, okay, malen.
Aber ich meine, das Buch hat ja auch mehr als jetzt diese eine Grundaussage. Also
ja, ja, klar.
Insofern, deswegen,
klar, ich sage ja auch nur an manchen Stellen, ist das ein bisschen kitschig.
Ich weiß nicht, ich finde dadurch,
Attitüde.
Das habe ich nicht so empfunden, weil ich das, weil wahrscheinlich auch aufgrund der Form, dass ich dachte, naja, die muss ja auch über irgendwelche Sachen nachdenken und deswegen wirkt, dadurch, dass ihr diesen Bericht schreibt, wirkt es für mich nicht wie in Stein gemeißelt.
Ja. Ja, also gut, es ist ihre Sicht.
Es ist ihre Sicht und ich gehe da irgendwie erstmal mit und vielleicht muss ich ihr nicht mit einstimmen, aber das Kitsch, so einen Kitschgedanken hatte ich tatsächlich beim Lesen nie.
Naja, es ist so ein bisschen, weißt du, ich glaube, das kam dann so in den 70er, 80ern in Deutschland auf. Das war dann die zweite Welle des Feminismus, nach der ersten Welle so Mitte des 19. Jahrhunderts. Diese bundesrepublikanische Welle, die natürlich in den USA schon ein bisschen früher war, auch in Italien, wo dann, ja, auch so dieses, so ein bisschen, wir sind die Bewahrerin der Erde. Mm. Also Ökofeminismus, pazifistischer Feminismus, Frauen sind die Gebärenden, die Hüterin und die Männer machen die Erde zurück. Das kriegen wir heute auch noch oft um die Ohren, wenn wir so Themen haben wie häusliche Gewalt.
Ja.
Da ist ganz klar, Männer sind die Täter. Das vielleicht je nach Sichtweise guten Drittel der Männer Opfer von weiblicher Gewalt zu Hause sind, das ist für diese Erzählung so verwirrend, dass sie dies rundheraus ablehnen. Und auch wenn man denen dann Belege und Statistiken zeigt, sagt, nein, Frauen sind nicht so gewalttätig. Ne? Und das ist also, das ist dann so tief verankert. Und da denke ich, das ist aber auch ein bisschen eine kitschige Sicht auf Frauen und Männer. Und die schwingt hier in dem Buch für mich manchmal mit, das sehe ich zumindest heute so. Was aber weniger vielleicht an dem Buch liegt, als an den Storys, die danach kamen. Die Nebel von Avalon, da ist das auch ein bisschen so. Marion Zimmer ja. Bradley, das ist dann literarisch drei Klassen drunter, so ein Fantasy-Artus-Roman. Ne? Aber da war das auch so die Bewahrerin der Natur und der Spiritualität und der Verbundenheit. Und die Männer so als, ja, mit Lanzen um sich werfende Krieger und latent boshafte Zauberer. Egal.
Ich möchte das Buch gar nicht aus irgendeiner Also ich möchte das Buch nicht in irgendeinen Kontext reinlegen. Also ich möchte das Buch nicht irgendwie
Vereinnahmen für genau, Zivilisationskritik
ja, oder auch für irgendwas oder, genau benutzen oder für irgendeine Feminismusbewegung nutzen. Ich finde, das Buch ist so eigen und hat so viele unterschiedliche Aspekte. Und ich finde auch alleine einfach diese Skurrilität mit der Wand, die wird ja nicht erklärt, die muss man einfach hinnehmen. Die ist auch.
Das ist das einzig magische Element ja. oder das einzig fantastische Element oder Science-Fiction-mäßige ja. Element. Ne? Sonst ist ja alles sehr down-to-earth.
Richtig. Und ich meine auch, dass es gibt ja auch nicht den Versuch, dieser Wand zu entkommen. Also es gibt ja,
das ist das Spannende. Das ne? ist, die also, geht einmal die Wand so ein bisschen ab und ja. legt da so Zweige hin und dann bricht sie ab, weil eine Kuh muht und sich um die kümmern muss. Und wir erfahren nie, wie weit geht eigentlich diese Wand. Und ist die komplett von der eingeschlossen oder nicht? Das interessiert richtig. Die sehr bald
das interessiert
nicht mehr.
Die nicht.
Und das finde ich so cool, weil das zeigt das kommt der vielleicht gerade ganz gelegen.
Ja, und also alleine auch, dass die Wand auch gar nicht so tief zu sein scheint, das wird dann schon auch beschrieben.
Sie könnte sich durchbuddeln, aber dann würde sie ja sterben auf der anderen Seite.
Das weil denkt sie zumindest. Ja. Also das weiß man halt alles nicht. Und also wie
aber
gesagt,
sie erforscht das auch gar nicht.
Nee, sie erforscht das nicht. Und dieses Buch ist so eigen und hat was sehr, finde ich, Pures.
Ja.
Dass ich das gar nicht für irgendwelche politischen Agendas. Oh Gott, das klingt ganz schlimm. Ich finde nicht, dass man das Buch irgendwie in irgendeine bestimmte Zeit legen muss.
Nee, man muss es nicht. Es wurde, glaube ich, des Öfteren gemacht und wird auch noch so gemacht. Und ich glaube auch, und das finde ich total schön, dass du das Buch vor einer ideologischen Vereinnahmung in Schutz nehmen willst.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob Marlen Haushofer selber nicht gesagt hätte, doch, finde ich gerade geil.
Weiß ich auch nicht.
Elfriede Jelinek war, glaube ich, sehr stark beeindruckt von dem Buch. Also auch eine bekannte österreichische feministische Autorin. Ich möchte etwas vorlesen und dir dann noch eine Frage stellen. Und das, was ich vorlese, kommt nicht aus dem Buch, sondern ist ein Text, den sie kurz vor ihrem Tod geschrieben hat, als sie schon wusste, dass sie sterben würde.
Ah, das habe ich heute auch entdeckt, ja.
Und diesen Text möchte ich dir vorlesen und dich dann fragen, ist das eine hoffnungsvolle oder eine nicht hoffnungsvolle Perspektive und auch das Thema Hoffnung in Bezug auf das ganze Buch. Mhm. Sie schreibt in ihrem Vermächtnis, mach dir keine Sorgen, du hast zu viel und zu wenig gesehen, wie alle Menschen vor dir. Du hast zu viel geweint, vielleicht auch zu wenig, wie alle Menschen vor dir. Vielleicht hast du zu viel geliebt und gehasst, aber nur wenige Jahre, 20 oder so. Was sind schon 20 Jahre? Dann war ein Teil von dir tot, genau wie bei allen Menschen, die nicht mehr lieben oder hassen können. Du hast viele Schmerzen ertragen, ungern, wie alle Menschen vor dir. Dein Körper war dir sehr bald lästig. Du hast ihn nie geliebt. Das war schlecht für dich oder auch gut, denn an einem ungeliebten Körper hängt die Seele nicht sehr. Und was ist die Seele? Wahrscheinlich hast du nie eine gehabt, nur Verstand, und der war nicht gedenkend der Gefühle. Oder war da manchmal noch etwas anderes? Für Augenblicke, beim Anblick von Glockenblumen oder Katzenaugen und des Kummers um einen Menschen oder gewisser Steine, Bäume und Statuen, der Schwalben über der großen Stadt Rom. Mach dir keine Sorgen, Auch wenn du mit einer Seele behaftet wärest, sie wünscht sich nichts als tiefen, traumlosen Schlaf. Der ungeliebte Körper wird nicht mehr schmerzen. Blut, Fleisch, Knochen und Haut, alles wird ein Häufchen Asche sein. Und auch das Gehirn wird endlich aufhören zu denken. Dafür sei Gott bedankt, den es nicht gibt. Mach dir keine Sorgen. Alles wird vergebens gewesen sein, wie bei allen Menschen vor dir. Eine völlig normale Geschichte. Ja. Any thoughts?
Ja, danke, dass du das gelesen und mitgebracht hast. Ich habe das heute auch entdeckt und habe es auf meinem Handy abgespeichert. Mhm. Und du hast mir jetzt den Gang zu meinem Handy mir abgenommen, weil ich das heute auch vorlesen wollte. Ich finde, dass der Roman, ich muss ein bisschen ausholen.
Gerne.
Sich irgendwo sehr viel mit dem Tod oder mit dem Sterben auch beschäftigt, auch wenn das nicht direkt thematisiert wird, aber weil der Tod die nächste logische Folge ist. Mhm. Und eigentlich ist ja der Tod immer die nächste logische Folge in unserem Leben, genau. Aber wir haben sehr viele andere Sachen dazwischen, die uns davon ablenken, aber letztendlich ist es das. Wir leben, dann sterben wir. Mhm.
Und Fat Belly Burger lenkt einen kurz ab.
Genau, Fat Belly. Aber bei die Wand nicht. Du hast als nächsten Schritt den Tod.
Und ist auch ein existenzialistischer Roman, kann man sagen. Ne?
Ja. Mhm. Und ich fand das sehr tröstlich, dass es den Tod gibt. Also bei die Wand dachte ich, zum Glück wird sie sterben. Irgendwann. Und das wird absolut in Ordnung sein. Mhm. Und das ist immer in Ordnung. Und das ist nur blöd halt für die bleiben. Mhm. Es ist, wenn sie stirbt, ist es blöd für die Tiere. Aber die werden auch sterben, dann ist es vielleicht blöd für die anderen Tiere. Aber es ist nie blöd für einen selber.
Zumindest, wenn man weg ist. Davor vielleicht. Danach, wenn man in die Hölle kommt, könnte auch blöd sein. Ja, man kann sich ja täuschen. Ne?
Man kann sich ja täuschen,
dann
man weiß es halt nicht.
Plötzlich sitzt man da unten mit Trump und Putin in so einem Kessel und der ist voller Feuer.
Um Gottes Willen, jetzt werde ich Albträume davon haben.
Oder in so einer Herrensauna.
Ich fand, dass das was Hoffnungsvolles hatte und auch das, was du jetzt eben vorgelesen hast, das nimmt einem so ein bisschen die eigene Bedeutung weg. So wie allen anderen Menschen auch. Man ist halt nur eine von vielen, die halt sterben muss und sterben wird. Und mir gibt das eher Hoffnung.
Ja. Ich finde auch, dass das was Hoffnungsvolles hat, aber aus einer zutiefst gefühlten Hoffnungslosigkeit heraus, die aber auch was mit dem Denken zu tun hat. Also meiner Ansicht nach, wenn man radikal denkt und sich fragt, in was für einer Situation ist man als Mensch hier im Leben? Wir wissen sehr wenig. Wir verstehen nicht, was hier der Sinn sein soll, ob es einen gibt. Wir können vermuten, dass sowas wie Gott ein Hirngespinst ist, an das Tiere nicht glauben, weil sie diese Art von Gehirn nicht haben. Mm. Wir wissen, dass wir sterben werden und dass egal, was wir machen, irgendwann unwichtig sein wird. Mm-hmm. Und dass diese Erde auch irgendwann vergehen wird, ist auch recht wahrscheinlich. Und vor dem Hintergrund gibt es jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten. Mm. Du kannst vor der Erkenntnis weglaufen und sagen, nee, ich verzettel mich in der Ideologie oder in Hedonismus oder ich mache dies oder das. Ne? Ganz, ganz wichtig, ne? Oder du kannst das akzeptieren und verzweifeln daran und sagen, scheiße, dann bring ich mich am besten gleich um, das ist ja alles komplett sinnlos. Oder, und das ist halt die Haushofer-Variante, du kommst bis auf diesen Grund der Dinge und sagst, ja, das hat aber auch was Tröstliches, weil es muss nichts.
Ja.
Es darf sein. Und es gibt diese Momente mit den Schwalben über Rom und mit den Glockenblumen und mehr ist das vielleicht nicht. Und das macht einen auch bescheiden und gleichzeitig offen und weit, bestenfalls. Und ich würde sagen, das ist wie so eine die Hoffnung der Depressiven. Aus einer tiefen Depression in einen anderen Zustand kommen, der klarsichtig ist und vielleicht auch liebevoll auf alle Menschen gucken kann, weil man sagen kann, wir hängen alle in derselben Scheiße und okay, du bist noch ein bisschen größenwahnsinniger und du glaubst noch daran und so, aber letzten Endes, wir sehen uns alle im Grab wieder.
Ja, es ist so eine, jetzt muss ich aufpassen, dass ich selber nicht doch in einem Kitsch verfalle, es ist eine Schönheit der kleinen Emotionen. Also
auch,
sie ist weder panisch in dem, also der Roman ist nie panisch und er ist aber auch nie euphorisch. sondern es gibt so ein ganz kleines Intervall von möglichen Emotionen, in die sie sich so ganz ruhig reinlegt und wo sie da so von dort aus alles beobachtet. Also so ein bisschen, als wäre auch in ihrem, auch da so eine Wand.
Ah ja, ich finde schon, dass manchmal Momente der Angst, der Unruhe und auch Momente der Freude und des Glücks vorkommen, aber du hast recht aus meiner Sicht, Euphorie würde ich nie sagen und auch nicht totale Panik oder andauernde Verzweiflung.
Mhm.
Im Hintergrund, und das macht den Roman ja auch so spannend, ist bei dieser, eigentlich bei dieser Naturidylle, Frau mit netten Tieren im Wald, es schwingt die ganze Zeit so im Hintergrund auch so eine bedrohliche, da würde ich ja wahnsinnig werden, Atmosphäre ja. mit. Ne? Und gleichzeitig dann wieder so eine Hoffnung, boah, ist die resilient.
Ja.
Dann wieder so, oh, ist das traurig, die ist so allein. Dann wieder, boah, cool, die ist mit den Tieren so nah. Und so, finde ich, ist so eine Kippschwingung auch der Gefühle und Gedanken bei dem Buch möglich. Und man wird auf jeden Fall als Leserin und als Leser auf sich selbst zurückgeworfen.
Ja.
Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der nicht irgendwie was über sich erfährt, wenn er dieses Buch liest.
Das finde ich auch.
Man weiß nachher ein bisschen besser, wer man ist.
Und auch gleichzeitig weiß man immer noch so wenig über das Buch. Also es wird so wahnsinnig wenig trotzdem erklärt. Und das, es bleibt wie so ein Rätsel, das einfach so im Kopf hängen bleibt. Also ich, für mich war es, vielen Dank, dass du es mitgebracht hast.
Yes! Das, hurra!
Es war wirklich eins der prägendsten Lesereindrücke, die ich seit langem hatte. Ich musste manchmal ein bisschen an Der Bär denken.
Ja, natürlich. Ne? Der Bär ist halt so die etwas intellektuellere und heitere Variante und das hier ist die radikalere oder existenzialistischere Variante. Ne? Der Bär ist halt nur so ein kurzer Ausflug
Richtig.
In die Patriarchats- und Zivilisationskritik und Marlen Haushofer geht den ganzen Weg.
Sie geht den ganzen Weg und in beiden Romanen spielen
Beide sind cool.
Tiere eine große Rolle.
Total,
und das ist mir sehr sympathisch.
Stimmt, an den Bär musste ich auch denken. Ich musste auch ein bisschen denken hier an Arno Schmidt, Schwarze Spiegel, das aber ganz anders ist, aber auch da ist auch nur noch ein einziger Mensch auf der Welt übrig. Oder hier I Am Legend von Richard Matheson, das ist auch so ein Roman, ist auch verfilmt worden, wo so nur alle sind tot und nur einer läuft da durch die letzten Reste der Zivilisation. Aber ich wollte als letztes noch sagen, eine Hörerin unseres Podcasts, die Buchhändlerin Efi, war so nett, mir ein kleines Video von sich zu schicken, das sie gemacht hat über den Vorgängertext, die kleine Novelle oder Erzählung Wir töten Stella. Das habe ich nicht ganz mehr geschafft zu lesen. Ich habe nur 30 von 60 Seiten noch geschafft auf meinem Tolino. Und das ist auch irgendwie eine sehr moderne, schlanke, schlichte Sprache, die so eine bürgerliche Kleinfamilie in ihrer ganzen fast typischen 60er Jahre oder ein bisschen früher Dysfunktionalität beschreibt. Mehr möchte ich dazu nicht verraten.
Super.
Aber dieses Wir töten Stella, das zeigt auch, dass in der Haushofer ein unbestechlicher Blick auf ziemlich schlechte Verhältnisse ist. Auch Österreich nach der Nazizeit auch viel unter den Teppich gekehrt. Und dass auch sehr viel Wut in dieser Frau war. Und ich denke, so eine Wand wirkt vielleicht abgegrenzt und ein bisschen depressiv und isoliert, aber da ist auch Wut dahinter.
Ja,
und ich glaube, als junger Mann, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich diese kalte Wut und diese warme Tierliebe, diesen fast schon Hass, kann man sagen, ist da irgendwo drin auf die Menschheit. Und gleichzeitig so eine Zärtlichkeit, total geil gefunden.
Ja, verstehe ich. So.
Heute sehe ich es ein bisschen anders. Ich bin auch etwas gesünder geworden im Laufe der Jahre. Ich hatte das Glück, bin jetzt nicht mehr so, meine Wand ist ein bisschen durchlässiger geworden. Aber ich verstehe immer noch, warum sie das geschrieben hat, glaube ich, und finde das immer noch stark. Und bin froh, dass du damit auch so viel anfangen kannst.
Ja, danke auf jeden Fall.
Bevor wir jetzt hier in die Schokokekse von Piero weinen, verabschieden wir uns.
Da verabschieden wir uns. Danke, das war, hat Spaß gemacht.
Hat Spaß
Zwei
gemacht.
Zwei gute Bücher, wir
Coole
empfehlen.
Bücher, ganz unterschiedlich und doch irgendwo miteinander verbunden. Lest sie bitte beide, schreibt uns, was ihr dazu denkt. Schreibt es in die Kommis.
Gegen die Wand liefern.
Die Lieferwand.
Die Lieferwand.
Der Herr Lieferant von der Lieferwand. Oh nein, jetzt
geht's.
Tschüss,
Nifili. Tschüss.
Lachsbrunch, der Literaturschnack, wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Dirk Hertrampf. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz.